Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute mit Brigitte Beetz. Hallo. Und mit einer Hörerin aus Berlin, die nicht nur deutschlandfunkaffin ist, sondern sich auch sehr für Politik interessiert und sich auch engagiert. Frau Jahrke, mögen Sie sich mal vorstellen, wie Sie heißen und was Sie so tun?
Ja, klar, gerne. Mein Name ist Franziska Jahrke. Ich bin politisch aktiv in der SPD in Berlin und Neukölln und bin da auch Bezirksverordnete in der Bezirksverordnetenversammlung, kurz BVV, in Neukölln. Das ist ehrenamtlich, aber es ist schon auch mit sehr viel zeitlichem Aufwand verbunden und bin natürlich auch dementsprechend in die Partei und die entsprechenden Gremien eingebunden.
Was machen Sie sonst so, wenn Sie nicht Politik machen?
Ich komme eigentlich aus der Verwaltung und mache gerade ein Studium zur Verwaltungsinformatikerin an der HWR Berlin.
Sie hatten uns geschrieben, weil Ihnen ein ganz konkreter Punkt in der Berichterstattung aufgefallen ist, und zwar störend aufgefallen ist. Um was ging es genau?
Deutschlandfunk. Informationen am
Morgen. Es war in den Informationen am Morgen.
In der Berliner SPD, da steigt die Nervosität.
In einem Bericht über den gerade stattgefundenen Mitgliederentscheid zur Großen Koalition in Berlin, also wo es darum ging, die Mitglieder der SPD entscheiden sollten, ob die SPD in eine Koalition mit der CDU eintritt.
Das gefällt nicht allen. Die Gegner von Schwarz-Rot, sie sind lautstark und teilen ordentlich aus. Die
Stimmung. Und in dem Rahmen fanden natürlich verschiedene Informationsveranstaltungen statt. Und ein paar Tage bevor sich das dem Ende neigte, gab es einen Bericht dazu, der so ein bisschen die Stimmung abbilden sollte.
Mitgliederforum mit den Mitgliedern unseres Kreisverbandes.
Und der dann endete mit... Also wollte halt im Prinzip einen Ausblick geben, was jetzt kommen würde, und endete mehr oder minder mit dem Satz, wenn der Koalitionsvertrag mit der CDU abgelehnt werden würde.
Die Mehrheit der SPD wieder erwarten, den mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag ablehnen,
dann würde das die SPD in eine große Krise stürzen. Und ich habe das so gehört und ich weiß ja auch, dass solche Berichte immer auch ein bisschen verkürzt dargestellt sind, weil eben immer nicht so viel Zeit zur Verfügung steht. Aber gerade an dem Punkt fand ich das sehr schwierig, weil das ja auch was mit den Menschen macht, die das hören. Und wenn Mitglieder das hören, ist es halt auch oft so, dass gesagt wird, also für eine große Krise will ich jetzt nicht verantwortlich sein. Aber dann, also wenn das jetzt dann so schlimm ist, dann stürzt sich ja die Partei in eine Krise, wenn ich so abstimme, dann mache ich das lieber nicht. Mhm. Und meine Frage dahinter war so ein bisschen, also ist sie nur in der großen Krise, wenn sie den Koalitionsvertrag ablehnt? Ist sie auch in der Krise, wenn sie dafür stimmt? Ist sie vielleicht sogar vorher schon in einer Krise? Also ich fand es sehr schwierig, das nur an diesem einen Ausgang festzumachen. Da wird so draufgehauen, in einer so kontinuierlichen Form, immer wieder wird das betont, dass wenn das so und so gemacht wird, dann bedeutet das den Untergang. Und es ist auch immer so ganz dramatisch. Und wenn man das, man kann sich dem gar nicht erwehren, wenn man das 20 Mal hört, dann schleicht sich das auch ins Unterbewusstsein. Wir sind ja auch nur Menschen, wir sind genauso beeinflussbar wie alle anderen auch. Man will die Partei immer nicht in eine unangenehme Situation bringen. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, bei denen das verfängt und die dann sagen, also bevor das Ergebnis kommt und das dann auch die SpitzenpolitikerInnen schädigt oder so, stimme ich dann doch lieber so ab, auch wenn ich das inhaltlich ablehne.
Das heißt, Sie haben schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass Sie das Gefühl hatten, Sie werden durch Medien entmutigt?
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja schon so, dass das auch oft in innerparteilichen Diskussionen als Argument genutzt wird. Die Medien sagen das, die Medien sagen dies. Wenn wir jetzt das so und so machen, dann wird das von den Medien so und so aufgegriffen. Und es ist, führt dann schon auch dazu, dass man so ein bisschen Angst bekommt vor bestimmten Entscheidungen, weil man sich ja auch, nicht falsch verstehen, aber dieser gewaltigen Macht der Medien als einzelne Person innerhalb der Partei, gerade auf unteren Ebenen oder wenn man eben nur ehrenamtlich engagiert ist, halt auch nicht so viel entgegenzusetzen hat.
Mhm. Mir ist das vor Jahren auch schon mal ähnlich aufgefallen. Da gab es mal einen grünen Parteitag, 1998 war das, der entschieden hatte, der Preis für ein Liter Benzin soll schrittweise auf 5 D-Mark erhöht werden. Da war auch das Medienecho verheerend. Wie kann man nur, damit vermasselt man sich ja sämtliche Wahlchancen. Ich war selber da in einer Redaktionssitzung, wo alle sich total aufregten, aber gar nicht so sehr darüber, ob dieser Entschluss vernünftig ist oder nicht, sondern wirklich diese wahltaktischen Erwägungen. Und da habe ich mich auch schon gefragt, ist das überhaupt das, ja, was Parteimitglieder berücksichtigen sollten? Und die Frage würde ich mal weitergeben, grundsätzlich erstmal an Albrecht von Lucke. Er ist Publizist und Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik.
Naja, es ist natürlich tatsächlich ein Problem, inwieweit Medien Ereignisse ganz hart, das war ja ein bisschen vielleicht der Vorwurf von Frau Janke, sogar präjudizieren, indem sie Folgen kenntlich machen, die aus politischen Abstimmungsverhalten erwachsen. Auf der anderen Seite darf man eines ja nicht unterschätzen. Ich nenne es mal Folgenabschätzung. Jede Entscheidung zeitigt Folgen. Und insofern muss man sich darüber verständigen, was bedeutet der Begriff Krise, den die Medien damals artikulieren. Also indem sie sagten, die Folge einer negativen Abstimmung wäre eine Krise der SPD. Wenn man es fokussiert auf die Führung, dann wird man wohl mit Fug und Recht sagen müssen, die völlige Delegitimation, also die gegenteilige Abstimmung, hätte tatsächlich eigentlich zwingend zum Rücktritt von Frau Giffey und von Salih geführt müssen. Das hätte auch zur Folge gehabt, dass die SPD sich in der Opposition vollkommen neu aufstellen hätte müssen. Möglicherweise wären die Grünen an ihrer Stadt in die Koalition mit der CDU gegangen und. Jedenfalls wäre es mit Sicherheit nicht. Das ist ja an sich das Ansinnen der Oppositionellen. Ich vermute auch in der SPD, also ich nehme an auch von Frau Jahrke, also Bezirksverband Neukölln ist ja ein klassisch Linker. Die Vorstellung, dass man dann zu einer linken Koalition gekommen wäre, wäre auch reichlich weit entfernt gewesen. Also die völlige Enthauptung der SPD in Berlin wäre tatsächlich die wahrscheinliche Folge gewesen. Aber das ist natürlich trotzdem die Frage im Raum, müssen die Medien das, und das ist ja Ihre Frage, Frau Jahrke, müssen die Medien das bereits bevor die Abstimmung gelaufen ist quasi in den Raum stellen oder dürfen sie es vielleicht sogar gar nicht, weil sie damit die Wählerinnen und Wähler der SPD beeinflussen? Ich würde dabei nicht so weit gehen, weil ich schon der Meinung bin, auch für Sie als Parteimitglied ist die Erwägung dessen, was aus einem Wahlakt folgt, höchst relevant. Und die Medien informieren in diesem Fall nur darüber, was die Folgen sein könnten. Dass das natürlich rückwirkend Einfluss hat auf die Mitgliedschaft der SPD, da haben Sie völlig recht. Aber ich sehe das nicht als einen Eklat an, sondern eigentlich durchaus auch als einen Akt der Aufklärung über Folgen eines gewissen Wahlverhaltens. Insofern kann ich das nicht als einen gravierenden Fall sehen.
Mir ging es halt vor allem um diese Einseitigkeit, vielleicht auch, weil ich das Gefühl hatte oder habe, dass die Krise schon vorher da war. Also die Krise ist ja meines Erachtens mit dem Wahlergebnis schon da gewesen und nicht erst mit so einer Abstimmung.
Ich frage mich ja auch, warum sich Journalistinnen und Journalisten überhaupt daran abarbeiten müssen. Also ist das nicht dann im Grunde, sagen wir mal, die Entscheidung einer Partei, in welches Abseits sie sich eventuell manövriert oder nicht? Lassen wir die Frage an René Martens stellen. Er ist Medienjournalist, uns gerade zugeschaltet aus Hamburg. Er schreibt unter anderem für die Medienkolumne Altpapier, die inzwischen beim MDR beheimatet ist. Ja, was sagen Sie dazu?
Ja, ich würde die Frage, die Sie jetzt gerade gestellt haben, schon bejahen, weil ich glaube schon, dass die Medien zu früh sozusagen sich selbst ans Taktieren machen beziehungsweise taktische Überlegungen in ihre Berichterstattung einfließen lassen. Der Kollege Bernd Ulrich hat das mal aus der Zeitschriftredaktion mal gesagt vor einigen Jahren, dass die Medien sich meist als Begleitberichterstattung der Politik sehen und eben von daher auch ihre Berichterstattung auf eine gewisse Weise verengen. Und was ich grundsätzlich sagen würde, ist, dass ich das, was Frau Jahrke beschrieben hat, für mich verdichten sich da eigentlich verschiedene Mängel der Politikberichterstattung der letzten Jahre. Die Washington Post hat vor einer Woche gerade in einem Text über die seit langem bestehenden Mängel des politischen Journalismus geschrieben, dass es eine Überpriorisierung von Wahlen gegenüber der Politik gibt. Und das heißt, wenn man das jetzt auf innerparteiliche Abstimmungsverfahren und Ergebnisse bezieht, dann oder auf ausdehnt, dann heißt das natürlich, dass man sich sozusagen mehr für den Ausgang, für die Folgen von Wahlen entscheidet oder von Abstimmungsprozessen entscheidet, als für das, was dort eigentlich verhandelt werden müsste. Und ein anderer Aspekt ist, dass eigentlich auch schon in den letzten, also ich nehme das zumindest mindestens seit 5 Jahren wahr, dass eine Kritik an der Politikberichterstattung dahin geht, dass man sagt, dass gesagt wird, dass viel zu viel über Politiker berichtet wird und zu wenig über Politik. Und das heißt ja, also für die, über den Fall, über den wir jetzt reden, das ist es natürlich klar, wenn man über Politiker berichtet, dann, wenn man auf Politikerberichterstattung ausgerichtet ist, dann geht das natürlich nur mit bekannten Politikern. Die Politiker, die diese Entscheidung, die Parteispitze, ist natürlich bekannter als die Leute, die sozusagen sich dagegen gestellt haben, gegen diese Entscheidung. Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle, ohne jetzt zu sagen, dass die Leute völlig unbekannt sind. Wir sind natürlich insgesamt, ist natürlich die Parteispitze bekannter als die Leute, die jetzt sozusagen dagegen opponiert haben. Und ich glaube auch, dass es gibt natürlich auch noch das Problem, dass so bestimmte Berichterstattungsmechanismen es auch gibt oder Berichterstattungsdynamiken gibt. Also die Entscheidung ist dann erstmal, die Parteispitze getroffen hat, ist gesetzt. Und die anderen sind sozusagen die dagegen sind, also zugespitzt die Querulanten. Also das ist so ein Framing, was dann auch entsteht. Oder ich habe zum Beispiel auch kurz vor der Entscheidung, kurz vor der Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses auch in der Frankfurter Rundschau etwas gelesen, wo von einer Kampagne die Rede war, die jetzt bekannte Mitglieder der Partei geführt hätten. Und das ist natürlich in dem Zusammenhang negativ konnotiert, obwohl der Text jetzt sonst meiner Erinnerung nach in Ordnung war. Trotzdem wird aber durch bestimmte Begriffe natürlich schon ein bestimmter Ton gesetzt.
Natürlich ist sogar es richtig, dass, wenn man es mal ganz hart formuliert, die Medien den Erpressungsversuch, also beziehungsweise den Druck, den natürlich die Parteispitze ausübt, indem sie sagt oder beziehungsweise für ein Resultat sich an die Spitze der eigenen Position stellt, indem sie damit natürlich gleichermaßen den Eindruck forciert, wenn es nicht durchgeht, seid ihr uns los. So, das ist natürlich ein gewaltiges Druckpotenzial. Und jetzt kommt noch ein zweites hinzu. Das wird vielleicht Frau Jahrke anders sehen, aber ich würde es schon so behaupten. Es ist natürlich gerade die Berliner SPD-Politik nicht unbedingt mit sonderlich prominenten Figuren gesegnet. Und wenn im Vorfeld einer Wahl die Fokussierung auf Frau Giffey sehr stark war, Raed Saleh als der Strippenzieher dann auch eine Rolle spielte innerhalb Berlins, der da also mit all seinen Methoden den Laden dann irgendwie zusammenhielt beziehungsweise im Griff hatte, dann ist natürlich das Druckpotenzial, das mit dem möglichen Abgang von Frau Giffey geltend gemacht wird, ziemlich stark. Und in der Tat ist es dann so, dass dann natürlich, wenn es direkt 1:1 kolportiert wird, alleine nur mitgeteilt wird, dass eine Vermittlung von Druck fast schon im erpresserischen Sinne darstellt. Also da kann man sich wirklich drüber streiten, ob das nicht hätte eigentlich unterblieben werden müssen. Aber ich würde einen Punkt dann doch anders sehen zu dem, was Herr Martens gerade sagte. Es ist natürlich völlig richtig und ist übrigens ein großes Problem unserer Politik, dass wir insgesamt eine enorme Fokussierung auf die ständigen Wahlen haben. Wir erleben ja gerade mit Blick auf die Große Koalition, dass alleine der Umstand, dass eigentlich immer Wahlen sind und von daher die Messlatte an alle Parteien der Großen Koalition angelegt wird, wir auch faktisch medial ständig im Wahlkampf sind. Also die ständigen Debatten beispielsweise jetzt über die Frage, wie weit blockiert die FDP diese Koalition, hängt auch damit zusammen, dass wir uns ständig am Maßstab dieser verschiedenen Wahlen orientieren und fragen, wo steht und fällt gerade diese Partei. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht verkennen, gerade in einem solchen Moment, wenn denn es wirklich um eine konkrete Wahl geht und nicht um Landtagswahlen, die man ständig zu Bundestagswahlergebnissen hochsteht, sondern wirklich ganz konkret um eine Berliner Wahl geht, dann ist natürlich schon die Frage ziemlich relevant, was wird mit einer Partei sein, die möglicherweise ihre Führung verliert? Ist sie dann noch in der Lage überhaupt, das war ja Ihr Gegensatzmodell, Herr Martens, ist sie dann überhaupt noch in der Lage, die ja eigentlich wichtige Politik durchzusetzen? Also damit kann man diese, finde ich, Trennung zwischen Politikerinnen und Politiker auf der einen Seite und der Politik nicht so ganz durchziehen, gerade wenn es um konkrete Wahlen geht. Dann spielt natürlich die Frage derjenigen, die diese Politik dann durchzusetzen haben, nämlich die Gewählten, ob als Bürgermeisterin oder Vizebürgermeisterin oder eben dann in der völligen Abseite, dann spielt sie schon eine große Rolle.
Frau Jahrke, wie sehen Sie das?
Also da gibt es gleich zwei Punkte, die ich dazu gerne sagen würde. Das eine ist, es sind natürlich auch immer die Menschen bekannt in der Politik, die von den Medien regelmäßig aufgegriffen werden. Und wenn die Medien regelmäßig sagen, es gibt in der Berliner Politik außer Franziska Giffey und Raed Saleh keine prominenten Figuren, dann ist das halt auch so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Da kann man sich immer fragen, warum setzt man sich nicht auch mal mit anderen Fachpolitikerinnen und Politikern auseinander. Okay, klar, vielleicht weil sie einfach nicht so prominent im Rampenlicht sind, aber vielleicht haben sie ja trotzdem die Eigenschaften, die es bräuchte, um zu einem späteren Zeitpunkt eine solche Führungsrolle zu übernehmen. Oder sie polemisieren halt vielleicht nicht so, was dann ja leider auch oft nicht mehr so aufgegriffen wird in den Medien. Da möchte ich den Deutschlandfunk natürlich gerne ausnehmen. Aber das ist ja auch so ein Ding, man spielt damit ja auch. Deswegen haben wir ja auch diese Polemisierung in der Sprache, in der Politik. Zu der Geschichte mit der Bundespolitik und der Ampel, auch da finde ich, ist so ein bisschen dieses, also auf das Wort Kampagne bezogen, auch so ein bisschen diese Berichterstattung über das sogenannte Heizungsgesetz. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute eigentlich wissen, wie das eigentlich heißt. Ich glaube, Gebäudeenergiegesetz, so wird es aber ja gar nicht genannt. Was natürlich auch so ein bisschen mit diesem Heizungshammer und Habecks Heizungsgesetz zu tun hat. Das klingt natürlich viel besser als das Gebäudeenergiegesetz der Ampelkoalition, weil es natürlich auch mehr, ja, also es ist halt griffiger und da gehen die Leute mehr drauf ab, das speichert sich besser ab. Aber das ist ja auch was, also diese Kampagne, die man ja auch durchaus bestimmten Medien unterstellen kann, die da geführt wird, wird ja dann auch wieder von anderen Medien aufgegriffen, reproduziert. Und dann schleicht sich das eben ein, dass dann jetzt eben statt Gebäudeenergiegesetz alle nur noch vom Heizungshammer oder Heizungsgesetz reden. Und ich finde, das sind dann auch so ein bisschen so selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn man das immer und immer wieder wiederholt, ist es halt auch am Ende so, dass es bei allen so ankommt. Es hieß in einer Studie irgendwie 74% der Deutschen lehnen das Heizungsgesetz ab. Und ich frage mich, wie viele von den Deutschen haben dieses Gesetz überhaupt gelesen? Und dann verfestigt sich das ja auch so. Wenn 74% das ablehnen, dann muss ich das ja auch ablehnen.
Und das wäre schon das Thema im Grunde für unseren nächsten Podcast. Lassen Sie uns aber das trotzdem verwenden, weil es geht ja dann auch ganz stark nur noch um die Person von Robert Habeck, der ja vorher irgendwie der Kommunikationsliebling der Presse war und inzwischen so ein bisschen als Loser dasteht, auch was die Kommunikation angeht, oder? Also das ist ja auch so eines dieser Probleme, die so ein bisschen verwandt sind mit dem, was René Martens eben sagte, diese Personalisierung.
Ja, ich meine, ich finde, dass natürlich das Problem jetzt eigentlich ein ähnliches ist wie vorher. Also wie gesagt, also wie Sie sagen, dass Habeck, das eine ganze Zeit lang galt Habeck als der große Kommunikator und jetzt gilt er sozusagen als der Kommunikationsversager. Das war in beiden Fällen schon eigentlich der falsche Blickwinkel, weil es viel zu selten dann letztlich darum geht, was für Inhalte er steht oder das zu wenig. Jedenfalls darüber geschrieben, dass es zu wenig um Inhalte geht. Was ich noch interessant finde, ist, man kann diese Personalisierung von Berichterstattung funktioniert natürlich nur über bekannte Politiker. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass es natürlich eine Rolle spielt, dass Journalisten sich in Spitzenpolitikerkreisen auch bewegen. Sie haben mit diesen Leuten täglich zu tun. Das heißt nicht, dass sie die Distanz derart verlieren, dass sie nichts Kritisches über die Leute schreiben können. Das ist gar nicht gemeint. Trotzdem schleicht sich da natürlich schon etwas ein. Und gerade wenn ich so an Fernsehberichterstattung manchmal denke, wenn man über die Parteibasis berichtet, dann hat das immer eher so was Possierliches. Das gibt so ein bisschen gern, wird auch noch Bratwurst und Bierfolklore mitgenommen für den Beitrag. Das heißt nicht, dass die Leute nicht richtig zu Wort kommen, das meine ich damit gar nicht. Aber sie werden halt auf eine Weise dargestellt, die nicht unbedingt angemessen ist.
Und das führt doch auch zu einem gewissen Frust, oder? Also weil man spricht ja immer dann gerne von der politischen Klasse, wo dann interessanterweise ja dann so eine gewisse Form von Spitzenpolitiker mit gemeint ist und auch von Spitzenjournalisten. Ich weiß nicht, ist das denn Demokratieverständnis fördernd, Herr von Lucke?
Naja, ich glaube, wir dürfen einen Fehler auf keinen Fall machen, so sehr ich es richtig finde. Und da haben Sie natürlich recht, Herr Martens, vor allem, indem er sagt, wir müssen die Politik auch als Journalisten stärker in den Mittelpunkt stellen. Und eigentlich geht es darum, die Politik eines Politikers primär zu erklären, die Inhalte. Und das würde tatsächlich ein Stück weit ausgesprochen erklären, warum genauso wie der Höhenflug von Habeck ein nicht immer sehr politischer war, sondern ein sehr stark auch medial und möchte fast sagen, schwachen Sinne charismatisch erklärbarer war, genauso sein Absturz. Einer ist, der sich dadurch erklären lässt, weil plötzlich deutlich wird, in den Inhalten ist das eben nicht alles sattelfest. Da glaube ich, beißt dann die Maus doch keinen Faden ab. Das ist dann nicht alles nur mediengemacht, was an Kritik an diesem Gesetz geübt wird. Aber ich glaube, wir machen einen ganz großen Fehler, wenn wir eine puristische Trennung zwischen Politik und dem Personal der Politik machen. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir ja dramatisch erleben, wie eine Ampel regelrecht auseinandergerissen wird. Und ich wage zu behaupten, nicht zuletzt deshalb, weil wir einen Kanzler haben, der nicht über ein sonderliches Führungsvermögen verfügt. Dem das sowohl der Führungswille als auch die Fähigkeit der Erklärung der Politik ziemlich abgeht. Ein Klimakanzler, als der er noch vor 2 Jahren den Wahlkampf durchplakatierte, der aber nie als solcher in Erscheinung tritt, weil er ganz genau weiß, das lasse ich doch lieber an Habeck sich abreagieren. Wenn sich keiner wirklich glaubhaft dahinter stellt, dann kann das nicht gelingen. Und das ist der Vorwurf, den ich momentan eher an die Politik adressieren würde. Und da die Medien gar nicht immer primär in Verantwortung nehme, denn die Kritik an Scholz kommt jetzt ja sehr stark auf. Lange Zeit haben sich die Medien sehr stark auf FDP und Grüne fokussiert. Jetzt wird plötzlich, und das merkt Scholz ja auch, wird plötzlich die Frage aufgeworfen, sehr viel deutlicher als schon früher. Wo ist eigentlich der Kanzler bei alledem?
Aber wäre das nicht auch eine Aufgabe der Medien, das mehr zu transportieren? Gerade dieses, dass manchmal eben auch Entscheidungen getroffen werden müssen, die unangenehm sind und dass es eben einfach notwendig ist, dass diese Entscheidungen getroffen werden. Darauf wird ja inzwischen gar nicht mehr eingegangen. Klar, wenn man so bestimmte Umwelt- und Berichterstattung folgt oder irgendwie auch manchmal so ganz am Rande der Klimadebatte wird dann auch mal, also hier im Rahmen der letzten Generation, auch mal erwähnt, dass es ja schon auch wichtig wäre, dass wir Klimaschutz einführen. Aber ich finde, da verschiebt sich halt auch die Prioritätensetzung der Medien, statt auf diesen wichtigen Punkt, den ja auch Habeck mehrfach versucht hat anzubringen, dass wir einfach auch keine Zeit mehr haben, uns das auf die lange Bank zu schieben, wenn wir irgendwie Klimaneutralität erreichen wollen. Das geht mir, finde ich, ja, geht mir halt unter in der Berichterstattung der Medien. Mir ist schon auch klar, dass es natürlich auch eine Unterstützung der Führungspersönlichkeiten oder von Olaf Scholz in dem Sinne bräuchte. Aber muss die Aufmerksamkeit der Medien immer nur da liegen, wo am lautesten geschrien wird, wo am lautesten gepoltert wird, wo am meisten polemisiert wird? Muss die Berichterstattung immer sich so auf die Person und ihr Verhalten fokussieren? Kann sie sich nicht auch mehr auf die Inhalte fokussieren?
Das würde ich auch als Kritikpunkt sehen. Also ich sehe das auch generell, dass eben diese Beschäftigung mit Personalien, mit Machtkämpfen, auch so mit Feinheiten politischer Prozesse, dass sich politische Berichterstattung darauf eben auch sehr gerne konzentriert. Und dass man über parteiinterne Streitereien schreibt, wir haben die Mail vorliegen, wo A was gegen B sagt, da kann man sozusagen seine Nähe auch, da zeigt man, dass man nah dran ist, dass man sozusagen einen Vorsprung hat gegenüber dem Leser oder gegenüber dem Zuschauer. Das sind alles so Elemente des Journalismus, die mir selber jetzt nicht sonderlich viel bringen. Ich würde, um nochmal auf die puristische Trennung zurückkommen, die wir nicht machen dürfen, was Herr von Lucke sagt, das sehe ich genauso, weil wir in einer Mediengesellschaft man diese Trennung natürlich nicht konsequent durchziehen kann. Das ist völlig klar.
Ja, aber wenn wir uns eigentlich ja relativ einig sind hier in unserer kleinen Runde, dass uns es ein bisschen eher an der Analyse der Probleme fehlt, weil mich interessiert zum Beispiel auch gar nicht, was jetzt in dieser Woche der oder die über die oder jenen sagt, ob die Koalition genau in Gefahr ist, sondern ich will eigentlich wissen, wie ist eigentlich die Lage und was müsste man tun? Das würde ich gerne diskutieren. Warum machen Medien das eigentlich nicht? Mal ganz naiv gefragt, ist es das vielleicht auch, Herr Martens, dass es sich nicht so gut verkauft, weil man eben doch über Personen ja die Politik simplifizieren kann und dann vielleicht auch spannender machen kann, die Berichterstattung darüber?
Ja, es ist ja nicht nur Simplifizierung. Also Bernhard Pörksen hat mal von einer Entleerung politischer Berichterstattung gesprochen, dass sozusagen der inhaltliche Streit verlernt worden sei im Zuge dieser Personalisierungsexzesse, wie er es genannt hat. Und Das natürlich hat das was mit den Mechanismen zu tun, mit den aufmerksamkeitsökonomischen Mechanismen zu tun, mit wie verbreitet man heute Nachrichten in Social Media, was funktioniert dort. Die Medien können ja heute zu jeder Zeit sehen, wie ein Text gelesen wird, wie das Leseverhalten ist, wie das Rezeptionsverhalten ist, wann gehen die Leute aus einem Text raus, an welcher Stelle, wie lange werden Texte gelesen. Das sind ja alles Sachen, die natürlich die Berichterstattung und die Machart von Berichterstattung auch beeinflussen. Also die Kritik, die ich jetzt in Ansätzen formuliert habe, die gibt es ja wie gesagt schon ziemlich lange und es ist jetzt keine Veränderung festzustellen eigentlich. Also das und es ist auch schwer jetzt gegen eine wirtschaftliche Logik, das würde ich natürlich jederzeit tun, aber ich andererseits ist es schwer, gegen sogar eine wirtschaftliche Logik anzuargumentieren, der Verlage speziell.
Ja, Herr von Lucke, Sie machen ja eigentlich das Kunststück immer wieder in Ihren Blättern, dass Sie den langen Atem haben können, sind aber ja auch nur ein Nischenmedium.
Was Herr Martens sagt, kann man ja noch schärfer machen. Es ist natürlich wahr, dass jede Personalisierung implizit eine Komplexitätsreduktion ist. Weil natürlich tatsächlich und das macht es heute noch dramatischer, die enorme Komplexität der Ereignisse. Und da können wir ja wie sagten Sie so schön, das Gebäudeenergiegesetz exemplarisch nehmen, ohne den Begriff des Heizungshammers, was nämlich schon genau die Bild-Zeitungskomplexitätsreduktion ist. Da können wir uns das nur exemplarisch anschauen, um zu wissen, dass natürlich auch für jeden Journalisten es weit einfacher ist, sich über die Personalisierung dieses Themas zu unterhalten, mit der Frage, muss Habeck seinen Hut nehmen? Ist es Herr Greichen, der hier quasi als einziger ins Gras beißen muss, hart gesprochen? Oder die Frage wirklich hart zu diskutieren, was steckt eigentlich drin? Was ist das Thema? Das ist wirklich natürlich eine ungeheure Versuchung für jeden Journalisten. Und ich sage noch viel deutlicher, ich glaube für manchen Journalisten übrigens, wie die Beteiligten im Ministerium, die im Zweifel auch an der Komplexität fast zugrunde gehen, wir erleben es ja meiner Meinung nach zum Teil auch im Klima- und Wirtschaftsministerium, es ist natürlich manchmal auch der ungeheuren Beschleunigung des journalistischen Geschäfts geschuldet. Wenn man sich überlegt, an welchen Fronten Journalismus heute unter immer kleinerer Anzahl von Beteiligten betrieben werden muss, dann ist es kaum möglich, diese Dichte der Gesetze in dem Maße zu erfassen. Dann das ist, glaube ich, ein großes Problem und ein letztes sei natürlich auch gesagt. Deswegen, da kommen dann die großen Player ins Spiel. Natürlich, ich sprach die Bild-Zeitung eben schon an mit dem Habeck'schen Heizhammer. Es gibt natürlich auch ganz, ganz dezidierte Organe im Falle des Springer Verlages, die eine tiefe fossilistische, nicht Abhängigkeit, aber ein großes Interesse an den alten Ökonomien, an den alten Wirtschaften haben, die natürlich dezidiert die Karte gegen Habeck spielen, in dem Wissen darum, fällt dieser Minister, fällt damit auch der Gedanke einer sozial-ökologischen Transformation, weil es ausgesprochen schwierig ist, einen solchen Mann, der ja doch eben dann die Leitfigur war, zu ersetzen. Also da muss man auch höllisch aufpassen, dass natürlich immer noch ein Stück weit ein Leitmedium wie Bild, das dürfen wir nicht unterschätzen, natürlich andere mitzieht und damit die Personalisierungskarte immer stärker spielt und darüber tatsächlich der politische Inhalt zu kurz kommt.
Mhm. Wie machen wir denn jetzt den Sack an unserer Diskussion zu? Wir haben ja begonnen damit, dass Frau Jaake sagt, sie fühlt sich als normales oder nicht ganz normales, aber sagen wir mal als relativ einfaches Parteimitglied von den Medien entmutigt, vielleicht auch nicht wirklich ernst genommen. Was würden wir uns denn jeder eigentlich wünschen? Jetzt mal jenseits der Ökonomie natürlich, die immer eine Rolle spielt im Journalismus. Das meiste muss eben erwirtschaftet und bezahlt werden, was Journalistinnen und Journalisten da schreiben. Aber was wäre denn Ihr Wunsch, Frau Jaake, wie würden Sie denn gerne wahrgenommen werden?
Ich würde mir halt generell mehr Tiefe wünschen und eine größere inhaltliche Orientierung, dass eben nicht ständig irgendeine Sau durchs Dorf getrieben werden muss, um es mal so auszusagen. Ich meine, deswegen höre ich ja auch gerne Deutschlandfunk, weil ich es da eben schon sehr viel besser finde als in anderen Medien. Jetzt ist der Deutschlandfunk ja auch öffentlich-rechtlich finanziert. Und gerade da, denke ich, sollte auch die Möglichkeit und die Zeit sein oder sich genommen werden, genau sowas auch mehr einzubinden. Vielleicht auch nochmal wieder mehr ein Gespür für die Masse der Partei zu bekommen, weil am Ende, auch wenn natürlich an unserer Spitze einzelne Personen stehen, die dann die Mandate übernehmen und dann natürlich auch die aktive Politik gestalten, besteht so eine Partei und die SPD aus einer sehr großen Anzahl von Mitgliedern. die ja alle sehr individuell ihre eigenen Ansichten haben. Und vielleicht sollte diese Vielfältigkeit sich öfters auch widerspiegeln in der Medienberichterstattung.
Realistisch, Herr Martens?
Also ich würde mich dem, ob es realistisch ist, weiß ich nicht, weil dazu habe ich schon zu viel erlebt und schon zu viel Kritik ins Leere gehen sehen. Ich würde jetzt gar nicht mal so sehr, wenn wir jetzt beim Schlusswort sind, vielleicht gar nicht mal einen Bogen schlagen zur Ausgangsfrage, sondern vielleicht eher nochmal zurückkommen, vielleicht auch zum Thema Heizungsgesetz, sogenanntes Heizungsgesetz und Berichterstattung. Also da würde ich mir natürlich wünschen, dass zumindest die seriösen Medien, um es jetzt mal etwas plakativ zu sagen, da hätte ich mir gewünscht, wenn sie nicht in dem Maße auf den Boulevardzug aufgesprungen wären, wie sie es meines Erachtens auch getan haben. Also unabhängig davon, dass man natürlich immer im Detail Sachen kritisieren kann. Aber das halte ich schon für ein Problem. Also ein weiteres ist natürlich, es gibt andererseits die fossilistischen Medien, die Herr von Lucke erwähnt hat. Und es gibt natürlich auch fossilistische Politiker. Was diese fossilistischen Politiker, wenn man sie denn so nennen will, in den letzten Wochen halt auch gesagt haben, jetzt sozusagen über den politischen Gegner, das finde ich, hat schon eine Qualität, die ich bis dahin eigentlich auch nicht kannte. Also diese Form von sondern auch wirklich Trumpismus, von Verdrehung, von Erfindungen. Das hat eine Qualität, wie gesagt, die mir neu vorkommt. Und da wären natürlich Medien sozusagen eigentlich in der Pflicht, auch stärker dann doch einzugreifen, wenn fossilistische Politiker schlichtweg Unsinn erzählen. Also wie auch immer das genau formal passieren kann in einem Interview, was nur sozusagen 3,30 hat und so weiter, ist klar, dass das nicht immer einfach ist, aber da müssen schon Wege gefunden werden.
Ich würde mir ja auch das wünschen, das geht in Ihre Richtung, dass man vielleicht weniger immer fragt, wie geht es zum Beispiel der Ampel oder der Koalition, sondern wie geht es der Gesellschaft?
Genau.
Vielleicht auch, wie geht es dem
Klima?
Wie
es der Ampel geht, ist mir auch völlig egal.
Herr von Lucke. Kurze Frage, was heißt fossilistisch?
Naja, das sind die, wenn ich das sagen darf, das sind die von den alten Energien, also die nicht erneuerbaren Ökonomien.
Okay. Mhm.
Die fossilen, also wissen ja, ne, ist klar.
Ja, jetzt habe
ich
verstanden.
Es war auch blöd von mir eingebracht, aber dieser Gedanke, uns muss leider diese Ampel sehr, sehr etwas angehen. Ich will aber trotzdem, und ich will mich sehr bedanken, ich habe viel gelernt. Ich finde auch die Anregung von Frau Jahrke, stehe ich davor vielleicht nicht immer in dieser Intensität drüber nachgedacht. Weil für mich immer selbstverständlich war und auch durchaus weiter ist, dass Medien durchaus die Folgenabschätzung von Wahlverhalten immer mit einbeziehen. Also die Frage mitbeantworten, was passiert, wenn die und die Person tatsächlich die Platte putzen muss, mal ganz salopp gesagt. Das war für mich eigentlich immer klar, wenn man es ganz groß aufhängen würde, hat das vielleicht auch mit einem gewissen verantwortungsethischen Verhalten der jeweiligen übrigens auch Bürgerinnen und Bürger, also Wählerinnen und Bürger der SPD zu tun, die sich ja auch fragen müssen, was ist die Folge meines Verhaltens? Das habe ich immer ein bisschen vielleicht zu schnell als selbstverständlich in Rechnung gestellt, als das, was auch politischer Journalismus beachten muss. Aber in der Tat, die self-fulfilling prophecy, die daran immer drinsteckt, die muss man wahrscheinlich stärker gewichten und sich dann auch fragen, gerät damit nicht dann doch die inhaltliche Auseinandersetzung manchmal zu schnell ins Abseits? Das will ich, denke ich, muss man sehr viel ernster nehmen vielleicht, als man es manchmal tut. Und diese Fokussierung der auf die Person ist sicherlich ein gewisser Fluch, aber auch da müsste man den Ball ein bisschen vielleicht auch zur Politik zurückspielen. Und vielleicht ist das ja auch dann vielleicht die Frage noch an Sie, Frau Jahrke. Gibt es nicht auch ein anderes Wechselverhältnis? So sehr Sie sagen, wir dominieren die Medien mit der Personalisierung die Debatte, was sicher stimmt, hat das nicht auch zu tun mit einer zu schwachen inhaltlichen Positionierung innerhalb von Parteien, wo Gegenpositionen manchmal auch nicht sonderlich erkennbar sind?
Das ist halt auch was, womit wirklich gespielt wird und wo auch mit der Medienberichterstattung gespielt wird. Was ich vorhin auch versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, es wird ja auch schon im Vorfeld von so Parteitagen oder politischen Entscheidungen immer ganz doll darauf gepocht, wenn ihr euch jetzt nicht benehmt, dann steht das hinterher in den Medien. Und was ist schlimmer als alles andere? Eine zerstrittene Partei, weil auch in den Medien steht, eine zerstrittene Partei wird nicht gewählt. Und ich glaube, dass das in letzter Zeit zu sehr gefruchtet hat, dass viele sich das dann auch gar nicht mehr so trauen, öffentlich zu äußern.
Das war Nach Redaktionsschluss heute mit unserer Hörerin Franziska Jacke und den beiden Publizisten Albrecht von Lucke und René Martens. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht jetzt auch mal Lust bekommen haben, bei uns dabei zu sein, hier mitzumachen, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz. Danke Ihnen allen.
Ja, ja, danke schön.
Tschüss. 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 Tschüss.